Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zu unserer Statement-Runde im Anschluss an den ersten Teil der Untersuchungsausschusssitzung. Wir würden gleich gerne in den Fragenteil einsteigen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Sitzung um 15 Uhr weitergeht. Also vielleicht können wir das nicht ganz so in die Länge ziehen. Dann bitteschön, Ihre Fragen bitte.
Was weiß ich nicht, Wesentliche.
Bei der nicht öffentlichen Sitzung haben wir vorher vereinbart, das müssen wir zusammenfassen, da würden wir Ihnen einfach noch eine Pressemitteilung schicken.
Genau.
Dann so, ja, ich glaube, das ist. Sonst müssen wir es jetzt machen, dann machen wir keine schriftliche mehr. Also, ist ja klar. Also.
Okay, wir warten es ab.
Herr Mose und dann Herr Ruf, bitte.
Also der Zeuge Maja Manovas, der ging ja mit einer Tendenz an seinen Bericht heran. Er geht davon aus, dass die Täter Böhnhardt und Mundlos sind. Und danach bewertet er alle Erkenntnisse, Zeugenaussagen, zum Beispiel von vor 2011, die Phantombilder, zeigen nicht Mundlos und Böhnhardt, also müssen die Zeugen irren zum Beispiel. Ähnlich geht er ran an diese Videoaufnahmen, an die Blutspuren. Wie bewerten Sie denn sozusagen diese Tendenz des Zeugen und wie bewerten Sie auch seine Polemiken, die er gegenüber anderen Zeugen abgegeben hat?
Ich kann Ihren Eindruck gar nicht teilen, dass es so vorgegangen ist.
Er geht davon aus, dass Böhnhardt und Mundlos die Täter waren.
Das ist so, aber mein Eindruck war nicht, dass er deswegen alle vorangegangenen Spuren nur daraufhin abgeklopft hat. Das mag in anderen Fällen möglicherweise so gewesen sein. Ich hatte den Eindruck heute beim Herrn Staatsanwalt nicht.
Das wäre bedenklich, wenn er damals schon die Annahme gehabt hätte.
Es geht nicht um damals, um jetzt. Er bewertet jetzt Spuren von damals unter dieser Prämisse, es waren Böhnhardt und Mundlos.
Gut, es steht die Frage im Raum, ob ordentlich gearbeitet wurde. Und ich finde Ihren Ansatz ehrlich gesagt schon reichlich entlegen. Ich finde Ihren Ansatz schon reichlich entlegen. Es geht um die Frage, ob ordentlich gearbeitet wurde. Und da kommt es jetzt weniger darauf an, ob er heute davon überzeugt ist, dass es Mundlos und Böhnhardt waren, sondern ob damals ordentlich gearbeitet wurde.
Herr Filius, Herr Drexler, Herr Sakellariou, wenn Sie möchten.
Die Frage ist eigentlich soweit, ihr habt ja die zwei Fragen auch aufgeworfen gehabt, weil sich ja keine entsprechenden Hinweise auf der Theresienwiese dann halt gefunden haben. Er hat das ja dann halt auch nochmals begründet, wie er zu einem hinreichenden Tatverdacht kommt, aufgrund der Auffindsituation dann halt in Eisenach, sage ich mal so kurz, in den Bereichen. Aber mehr kann ich da jetzt auch nicht dann halt so bewerten. Die Phantombilder, das war ja meine weitere Nachfrage dann halt auch, dass das keine Ähnlichkeit dann halt war. Das war ja vorher, sind ja die letztendlich gemacht worden und der spätere Abgleich. Also ich die Einschätzung, um nochmal das halt zu sagen, der gesamten Ermittlungsergebnisse und Ermittlungswege, die ja dann auch nochmals aufgelegt worden sind, es sind ja mehr als 4000 Spuren, hat er ja auch heute klar gesagt, dass er natürlich jetzt das in dieser komprimierten Form halt sagen kann, weil dazu müssten wir die jeweiligen Polizeibeamten dann halt auch jeweils dann halt nochmals nachfassen. Und das wird man auch entsprechend tun, um da gründlich dann halt nochmals festzustellen, ob es dann Probleme gegeben hat. Ich fand einen Bereich halt wirklich fehlerhaft, und zwar das ist dieser E-Mail-Account, dass man halt da nochmals versucht hätte, bei dem Rechtshilfeersuchen dann halt nachzufassen. Aber das ist jetzt nicht die Phantombilder.
Also ich finde, er hat deutlich gemacht, dass er nur anhand von Indizien zu dieser Auffassung kommt, und man ihm noch keine stärkeren Indizien geliefert hat, die dagegen sprechen. Daraus kann ich jetzt keine Befangenheit erkennen, zumal er das offengelegt hat. Und was Polemiken angeht gegen Dritte, da muss ich sagen, er hat sich ab und zu mal ein bisschen spitz geäußert. Das ist richtig, aber in dem Zusammenhang, bei diesem Komplex, habe ich schon andere Polemiken erlebt, die weit darüber hinausgehen.
Von Journalisten. Also es haben noch Kollegen, andere Kollegen fragen, ich würde es einfach gern weitermachen, sonst hält das wirklich ein bisschen auf. Herr Ruf, bitte.
Ja, ich wollte eigentlich ganz allgemein fragen, halten Sie denn jetzt heute aus den Ausführungen von Herrn Meyer-Manoras Hinweise auf fehlerhafte Ermittlungsführung durch die Staatsanwaltschaft erfolgen erkennen können? Fragen, denen Sie jetzt noch weiter nachgeben können.
Bitte. Ja, Herr Pultrock, wenn Sie antworten.
Also ich habe den Auftritt heute als unterm Strich überzeugend empfunden. Ich teile die Auffassung des Kollegen Filius, dass man bei der Entscheidung, den E-Mail-Account auszuwerten, besser zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre. Ich halte aber seine Entscheidung in der Tat für vertretbar. Wie gesagt, er hat ja selber auch mal gesagt, aus der Retrospektive hätte er es vielleicht anders entschieden. Ansonsten hat er aus meiner Sicht auch nochmal überzeugend dargestellt, warum die Phantombilder nicht veröffentlicht worden sind. Ja, auch mit ganz unterschiedlichen Begründungen im Einzelfall. Insofern liegen mir jetzt jedenfalls keine neuen Kenntnisse über Ermittlungspannen vor.
Herr Filius?
Also es wurde ja dann auch nochmal erwähnt, dass die Auswertungen von den Videoüberwachungen 2009, 2010 danach stattgefunden haben in den Bereichen. Das sind sicherlich genau Fragenkomplexe. Da hat ja auch die Staatsanwaltschaft ja gesagt, sie sind in dem Bereich dann halt dabei, mehr die Beschlüsse ja dann auch umzusetzen, also Durchsuchung oder auch entsprechende Rechtshilfe ersuchen. Warum es da dann zu längeren Bereichen dann halt auch dann gekommen ist, wo dann im Zeitlauf von 2 Jahren dann halt auch dabei ist, das wird sicherlich eine Frage sein, die mit Interesse wir noch weiter verfolgen, weil da hätten sich dann vielleicht dann auch schnellere Spuren ergeben können. Das muss man dann halt sehen oder hätten sich ergeben können.
Wir haben jedenfalls niemand heute erlebt, der sich keine Gedanken gemacht hat oder nicht gründlich überlegt hat, was er zu welchem Zeitpunkt macht. Der aber auch geäußert hat, dass er bedauert, im Nachhinein das nicht verschriftlicht zu haben. Aber er hat sich gründlich Gedanken gemacht, das muss ich mal sagen. Man kann nicht an jeder Stelle seine Position dann teilen, aber es ist jedenfalls abgewogen worden, bevor er seine Entscheidung getroffen hat.
Herr Goll.
Ja, wir haben ja schon mit den Zeugen nicht das erste Mal zu tun, also es ist nicht unmittelbar, aber mittelbar. Wir waren ja alle in Heilbronn und haben uns das angeguckt. Wir sind hinterher im Rathaus gesessen und da hatte ich das Gefühl, dass wir uns ziemlich einig waren, dass diese Zeugenaussagen höchst problematisch waren, weil nämlich keine der anderen ähnelt und die möglichen Beteiligten hätten wirklich ziemlich ziel- und planlos rumrennen müssen an Stellen, wo kein vernünftiger Mensch hinrennen müsste. Dies vorausgesetzt, habe ich jetzt heute nicht den Eindruck gehabt, dass mit diesen Zeugenaussagen unangemessen umgegangen wurde. Es steht ja der Eindruck im Raum, dass dann auch schließlich bei der Polizei und LKA selbst dann erhebliche Zweifel geherrscht haben, was die Zeugen an Wahrnehmungen gehabt haben. Dieser Eindruck hat sich heute fortgesetzt und verstärkt. Und wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass schlampig vorgegangen worden ist oder unaufmerksam.
Möchten Sie auch noch was wechseln?
Ja, also meine Bedenken, die ich ja schon früher geäußert habe, das hat ja der Herr Noras auch schon deutlich gemacht. Ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum Sie nicht auf den privaten Account von Michael Kiesewetter gegangen sind, selbst wenn man jetzt im Nachhinein hört, warum er das nicht gemacht hat. Das ist nach wie vor, das hatte ich am Anfang schon, weil ich immer denke, bei Ermittlungen, wo man nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll, muss man eigentlich alles, auch alle technischen Möglichkeiten wahrnehmen. Wir machen das ja jetzt auch im Hinblick des Falles Florian Heilig und selbst wenn die Amerikaner uns dann halt keine Auskunft geben, dann geben sie halt keine Auskunft. Dann akzeptieren wir das oder auch nicht, aber auf jeden Fall, das ist jetzt ein sehr konkreter Bereich, den ich noch einmal mit ihm ja auch heute ausgefochten habe. Ansonsten generell muss man jetzt das, ich bin da nicht so von der schnellen Truppe, muss man das jetzt natürlich im Detail überprüfen. Wir haben Zeugen, wir haben auch verschiedene Sachverständige. So wie er heute den Eindruck gemacht hat, scheint er mir jetzt nicht jemand zu sein, der Dinge unterdrückt hat, der Dinge nicht verfolgt hat, sondern er musste es ja so breit anlegen und seine Äußerungen jetzt gerade, und das ist ja fast ein Eingeständnis, dass er auch nicht drauf gekommen ist, dass es möglicherweise mit Rechtsradikalen zu tun hat, hat er ja schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dass er einer derjenigen ist, der diese Phantomspur schon relativ bald für sich zumindest ad acta gelegt hat, und auch nochmal erklärt hat, er hat zwar dauernd die Sachverständigen gefragt, die haben bloß immer das Gleiche behauptet. So deutlich, muss man sagen, haben wir das bisher im Untersuchungsausschuss bezüglich der Phantomspur bisher noch nicht vernommen.
Erst Herr Feiger, dann Frau Markewig.
Wie bewerten Sie denn insgesamt die Glaubwürdigkeit eines staatsanwaltlichen Zeugen, der offenbar das Gutachten von Herrn Professor Wehner vom Mai 2008, aber auch die Zusammenfassung nicht mehr im Kopf hat, also die plausible Kopfhaltung des Herrn Arnold nicht mehr nachvollziehen kann, die ganz klar so wiedergegeben ist, wie sie Herr Salomon gegeben hat, der sagt, ja, wir machen die Geschichte mit dem Account nicht, obwohl ja bei dem Account Wiesel 1111 sowohl Google als auch Yahoo als auch YouTube binnen 5,5 Monaten über das amerikanische Justizministerium geantwortet haben. Wie bewerten Sie die Glaubwürdigkeit eines derartigen Zeugen?
Also lassen Sie mir noch was zu dem Gutachten sagen. Wir holen uns, der Herr Professor Wehner ist sicherlich in einem der nächsten Sitzungen da, dann werden wir sehen, was der Herr Professor Wehner detailliert sagt, und das werden wir dann auch vergleichen zu den Aussagen des jetzt hier aufgetretenen Staatsanwalts. Zum Account nochmal. Wir haben schon, wenn Sie sich daran entsinnen, an dem Soko-Leiter war das ein sehr zentraler Anlass, warum wir gesagt haben, warum er da nicht auf eine Beschlagnahme, Polizei war im Übrigen gleich in der Auffassung, gedrängt hat. Und das müssen wir im Zusammenhang mit all dem dann auch bewerten. Wir machen hier ja noch keine Schlussbewertung. Auch die Aussage von heute ist für mich jetzt keine Schlussbewertung, sondern das ist mein erster Eindruck. Und ich sage, wir werden jetzt auch sehen, was der Professor Wehner uns dann tatsächlich im Gutachten, aber auch was er vor dem LG ausgesagt hat. Da ist jetzt die Frage, der muss es gesehen haben oder kann es von der Blickwinkelrichtung gesehen haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wird uns der Herr Professor Wehner nächstes Mal sagen, was er gesagt hat. Wenn er muss gesagt hat, wie gesagt, dann war das selbst überraschend für den Staatsanwalt. Hat er kann gesagt, dann ist es eine Möglichkeit. Ob er es dann tatsächlich gesehen hat, ist eine zweite Frage. Aber da würde ich jetzt einfach, also von meiner Person aus, abwarten, was uns der Professor Wehner in der nächsten, im September stattfindenden Untersuchungsausschusssitzung sagt.
Möglicherweise ist das auch ein bisschen Missverständnis. Wenn er ausgesagt hat, dass er ihn gesehen haben muss, dann kann das ja auch so gewesen sein, dass er ihn gesehen hat. Die Frage ist ja nur, hat er sich daran erinnern können, an das, was er damals gesehen hat? Und da ist ja die Aussage des Gutachtens klar, die sagen, nein,
bei dieser Verletzung
wird er sich an diese Wahrnehmung nicht erinnern können. Insofern ist das auch nur scheinbar ein Widerspruch, weil es nicht nur um die Wahrnehmung geht, sondern eben das, an was man sich erinnern kann. Und dadurch löst sich das möglicherweise auch auf.
Möchte sich von den Obleuten noch jemand
eine Nachfrage? Erst 2012 sind ja wesentliche Zeugen in Oberweißbach vernommen worden. Dazu gehören die Gebrüder Kain von der schon erwähnten Band I Don't Like You. Dazu gehört aber auch der Mann der besten Freundin von Michael Kiesewetter. Und dieser Mann hat ja immerhin den Spitznamen Aushilfsnazi gehabt. Also von einem rechtsextremistisch freien Umfeld Kiesewetters sprechen zu können, ist ja nach geradezu an den Haaren herbeigezogen.
Deswegen gehen wir dem auch nach. Ich glaube, man muss klar sehen, gab es da Versäumnisse in diesem Bereich, die man hätte einbeziehen können, um vorher dann schon auch zum Schluss zu kommen, es gibt doch Beziehungen zu diesem rechtsextremen Bereich. Aber also, dazu müssen wir die Zeugen hören.
Also Sie relativieren jetzt die Aussage, oder ist das bei allen so, dass die Frage der Umfeldermittlung, die Soko vorgenommen hat und der Staatsanwalt, dass die hinreichend sind? Also ich habe das jetzt eben alles so verstanden,
das
war alles
eben. Das können wir ja erst beurteilen, wenn wir die Zeugen selber gehört haben, die wir noch hören wollen.
Also ich habe die Frage ja gestellt und die Antwort, die kam ja dann entsprechend, dass das aus seiner, dass es geheißen hat, bei ihr selber nicht, ja, das war ja dann die Antwort, dass aber dann in den Ortschaften etwas dann halt auch ist, aber da blieb es natürlich jetzt auch recht lose in den Bereichen. Und genau das habe ich ja vorher ja auch gesagt, da müssen wir die Ermittlungsbeamten und anderes dann halt einfach nochmals weiter abklären, was ist unternommen worden, was ist unterlassen worden, wo sind dann tatsächlich nochmals Verknüpfungspunkte dann halt dabei. Aber das können wir heute noch nicht jetzt abschließen, also kann ich nicht abschließend bewerten.
Und er hat mir auch nicht den Eindruck gemacht, dass er das gespielt hat, denn der Herr Salomon hat ihm ja dann die Namen rübergereicht. Und da war für mich klar, dass er die offensichtlich zum damaligen Ermittlungszeitpunkt, wo er die Ermittlungen aufgenommen hat, noch nie gehört hatte. Was er ja dann auch bestätigt hat.
Herr Goll, möchten Sie dann Frau Markeli bitte?
Stichwort Phantombild, was aufgrund eben der Erinnerung von Arnold erstellt wurde. Sie haben ja in der letzten Sitzung die Psychologin gehört, die diese Hypnose gemacht hat. Die klang ja, wenn ich es richtig verstanden habe, für die meisten Obleute sehr glaubhaft und hat sie sehr nachdenklich gemacht. Wie bringen Sie das zusammen jetzt mit dieser doch etwas leichtfertigen Art zu sagen, naja, also das ist Minderheitsmeinung, das ist nicht State of the Art, wenn ich es jetzt mal so richtig verstanden habe. Also ne, diese eine Seite, die ja dann doch einen seriösen Eindruck macht und ja von der Polizei ja offensichtlich öfter eingesetzt wird und ein Staatsanwalt, der sagt, ach, das ist eigentlich gar nicht zulässig. Sagen Sie das?
Gut, ich habe ihm ja gesagt, also ich habe meinen Eindruck vermittelt, ich weiß jetzt nicht, wie der Eindruck der Kollegen war. Für mich war die Zeugin, sie hat mir das auch sehr logisch erklärt. Sie war auch eine, die sehr rechthaberisch aufgetreten ist, die durchaus gesagt hat, es ist immer schwierig, wenn man in so eine Hypnose eintritt. Aber für mich war das von der Vernehmung her sehr glaubwürdig. Und deswegen habe ich dem Herrn Minoras auch heute gesagt, dass ich das eigentlich anders sehe. Er hat ja nur gesagt, die Minderheitsmeinung sagt, dass man das nicht machen soll. Er hat sich auf die Gutachten und die Mehrheitsmeinung gestützt und deswegen sei das für ihn nicht in Frage gekommen. Er hat auch gemeint, nach seiner Einschätzung könne man so eine Verhandlung über ein solches Foto oder so eine Skizze nur machen, wenn man, ja, wie hat er gesagt, fast 100% oder der Prozentzahl gesagt, überzeugt wäre, dass das ein Täter wäre. Da sei er nicht der Auffassung gewesen. Das hätte sich bei ihm nicht so niedergeschlagen. Deswegen habe er auch vorgeschlagen, dies nicht zu machen. Was für mich heute neu ist, habe ich bisher auch in keinen Akten gelesen, dass der Herr Arnold ihm offensichtlich bei Beginn dieses Gesprächs wohl 2-3 Mal gesagt hat, dass das seine Überzeugung ist, dass er das auch gesehen habe. Allerdings muss man auch sagen, da hat er wieder recht, dass der Herr Arnold das ja sehr relativiert oder zurückgenommen hat bei seiner Zeugenaussage vor dem Oberlandesgericht in München.
Möchte von dem Herrn Brüffer?
Also ich habe auch einen seriösen Eindruck von der Psychologin gehabt, aber das ersetzt auch keine Rechtsgrundlage. Und wenn der Staatsanwalt der Auffassung ist, dass er auf dieser Rechtsgrundlage kein Phantombild veröffentlichen kann, ich kann die rechtlichen Ausführungen, die er dazu gemacht hat, nachvollziehen. Und wir sind immer noch in einem Rechtsstaat und da muss er sich an die Vorschriften halten, die der Gesetzgeber verabschiedet hat. Und da war für mich nachvollziehbar, dass er diese Entscheidungsgrundlage nicht gesehen hat.
Und ich finde, die sehr glaubwürdige und überzeugende Psychologin hat ja auch gesagt, dass sie als Psychologin dieses Urteil gefällt hat, aber nicht als Neurologin. Sie kann also nicht ausschließen, dass die Verletzungen im Gehirn
so stark
aus neurologischen Gründen zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, sondern sie hat jetzt, sie ist einfach davon ausgegangen, dass sie mit ihrer Arbeit bei einem gesunden, unverletzten Zeugen zu Ergebnissen kommen kann. Aber sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie da nicht die Hand dafür ins Feuer legen kann, was diese Verletzungen für Auswirkungen haben. Und der solche Manolas hat ja nur bei der Frage, ob es zulässig ist, eine solche Befragung zu machen. Da gab es eine Minder- und Mehrheitsmeinung, ähnlich wie bei Lügendetektor. Ich fand das schon überzeugend. Also es könnte nicht morgen ein Staatsanwalt ohne weiteres einen Lügendetektor einsetzen, nur weil er meint, das könnte in diesem Fall helfen, weil da die Rechtsgrundlagen einfach
nicht da sind. Herr Moser, Sie haben gleich eine Nachfrage dazu. Ich möchte aber darauf hinweisen, es ist schon 2:40. Es sollte noch eine kleine Mittagspause geben und um 15 Uhr geht die Ausschusssitzung weiter. Deswegen bitte ich alle vielleicht.
Also das Phantombild wurde ja nicht erstellt als Ergebnis der Hypnosesitzung. Es gab eine Hypnosesitzung. Es gab insgesamt, übrigens hat Herr Meyer-Manoas das nicht richtig dargestellt, es gab 12 Vernehmungen von Herrn Arnold.
Ja, das hat er schon gesagt.
Er hat neun gesprochen. Es gab 12 Vernehmungen das Ergebnis der Summe dieser Vernehmungen war, dass die Ermittler zur Überzeugung kamen, wir machen Phantombild.
Ja, und er hat ein ärztliches Gutachten, das aussagt, dass dieses Phantom, oder zwei sogar, die klar belegen, dass er diese Erinnerung nicht haben konnte. Und auf dieses Gutachten, veranlasst durch die Generalstaatsanwaltschaft, hat er Bezug genommen. Er war auch bereits vor dem Gutachten aufgrund seiner Erfahrung der Auffassung, dass er diese Dinge nicht verwerten kann. Und damit ist für mich die Entscheidung des Staatsanwalts in diesem Fall nachvollziehbar.
Herr Dr. Gold, Herr Fiedlus.
Dass es da gesetzliche Grundlagen gibt, ist ja nicht nur Formalismus, sondern man muss überlegen, wenn ein Phantombild veröffentlicht wird, werden Personen als Täter betrachtet, von Zeugen, die sich anschließend melden. Also ganz leichtfertig kann man es natürlich auch nicht machen. Und die meisten Fotos, die wir gesehen haben, die kann man gar nicht ernst nehmen. nehmen. Auch weil es völlig unterschiedliche Fotos natürlich sind. Und jetzt in dem Fall kommt mal schwer an dem Gutachten vorbei, dass er wahrscheinlich gar keine Erinnerung haben konnte. Und selbst am Schluss das ja zurückgenommen hat, kann man dann ein solches Foto veröffentlichen.
Ja, ja. Ergänzend, am Montag, am letzten Montag, konnte ich mir keinen persönlichen Eindruck machen von der entsprechenden Zeugin, die da sehr glaubhaft auch etwas dann halt auch bekannt gegeben hat. Ich kann auch nur mal sagen, natürlich liegt es nahe und der Herr Arnold hat ja auch sehr stark darauf in dem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft ja auch gesagt, er will helfen, er will alles dafür tun und dass er davon ausgegangen ist, er hat das alles so gesehen, das steht im Raum. Das steht im Raum an dieser ganzen Sache. Was jetzt die Staatsanwaltschaft vom Schluss draus gezogen hat aus dieser Sache, das ist eine ganz andere Konstellation. Also wir werden natürlich auch in dem Bereich das, soweit es möglich, dann halt ich nochmal auch weiter nachgehen.
Warum wollte ich Herrn Arnold nicht hören nach der Diskussion heute?
Das ist jetzt eine ganz eine schwierige Situation zwischen dem Aufklärungsinteresse eines Untersuchungsausschusses und einer möglicherweise stärkeren Beeinträchtigung, die sich dann halt wieder für eine Person gibt, wo ja das wirklich ja ein sehr schwieriger, traumatischer Zustand einfach ist. Das muss man alles sehen, aber da sage ich auch, das muss man in Ruhe natürlich immer abwägen.
Also darf ich nochmal sagen, jetzt muss man mal, der Herr Arnold ist Opfer und ist kein Angeklagter. Und wir müssen auch auf die Opfer Rücksicht nehmen, das ist das Erste. Und wir sind in einem Spannungsverhältnis, es ist in der Frage, dass er sehr ausgiebig in München vernommen wurde. Wir haben mehrere Bitten, unter anderem der Vertreterin der Opfer bei der Bundesregierung, der Frau Professor John, die uns eindringlich gebeten hat, und wir haben uns das nicht leicht gemacht, zu sagen, der Herr Arnold bittet darum, weil er auch der Auffassung war schon, dass die Vernehmung schon im OLG München ihn unglaublich nicht nur schwer gefallen ist, sondern dass die ihn auch im Nachhinein sehr belastet hat. Und jetzt stehen wir vor dem Eindruck, auf der einen Seite ist er auch Opfer, auf der anderen Seite, was bekommen wir noch zusätzlich, nachdem er schon mal im Landgericht, im Oberlandesgericht ausgesagt, was bekommen wir daraus? Und deswegen hat der Ausschuss gesagt, bei der Abwägung dieser beiden Geschichte stellen wir die Vernehmung vom Herrn Arnold zurück. So. Und da muss man auch gar nicht aggressiv reagieren. Das ist eine ganz, wir wollen da auch nichts verhindern, sondern wir sagen nur, in dieser Abwägung haben wir jetzt gesagt, wir brauchen ihn nicht, denn er hat vom Oberlandesgericht zu allen Sachen Stellung genommen und hat Aussagen gemacht. Darauf können wir uns ja teilweise auch zurückziehen. Ob der Ausschuss im Laufe der Zeit, wenn jetzt die Sachverständigen und andere Dinge noch dazukommen, zur Auffassung kommt, wir müssen ihn trotz dieser gesundheitlichen Risiken, trotz dessen, was wir wissen von seinem Gesundheitszustand, ihn nochmal vernehmen, das muss der Ausschuss in einer weiteren Sitzung irgendwann machen. Bisher sind wir der Auffassung, dass wir das so handhaben. Wir haben die Vernehmung zurückgestellt.
Noch, und dann möchte ich vorschlagen, dass wir das Gespräch beenden, dass der Ausschuss, es tut mir leid, Herr Moser, aber sonst kommen wir nicht.
Ich wollte nicht auf den Herrn Moser noch antworten. Ja, ich wollte auf den Herrn Moser noch schnell antworten, weil es ist ja richtig, es gab nur eine, von, also diese psychologische Befragung, und das war ja genau Gegenstand der letzten Befragung bei der Psychologin. Was ist denn das für eine Qualität, wenn man, nachdem man befragt wurde unter Hypnose, hinterher noch immer zusätzliche Fakten dazu packt?
Weitere kriegt.
Ist das etwas, was tatsächlich mit der Ursprungswahrnehmung zu tun hat oder etwas, was durch die zusätzlichen Informationen draufgepackt wurde? Und genau dieses Thema haben wir am Montag gesprochen. Und da ist aus meiner Sicht schon deutlich geworden, dass es eben gerade nicht für eine echte Wahrnehmung spricht, sondern auch die Psychologin hat denn aus meiner Sicht dargestellt, dass diese zusätzlichen, nachträglichen, verstärkenden Elemente eher dafür sprechen, dass noch was dazugekommen ist bei den Wahrnehmungen und dazu gedichtet wurde. Insofern haben Sie recht, es gab viele Vernehmungen, aber der Zeitraum spricht eher dafür, dass es sich eben von dem ursprünglich wahrgenommenen wegbewegt.
Gut, dann danke fürs Interesse und...